Was ist eigentlich wert, für eine Sammlung erhalten zu bleiben? Was hat vielleicht auch noch in 100 Jahren oder darüber hinaus Bestand? Und das ist natürlich eine etwas unsichere Sache. Wir sind heute ein Museum mit über 1 Million Besuchern. Man kann sich die Anfänge kaum vorstellen. Aber der Sinn dahinter war ein ähnlicher. Man wusste schon, das sammelt man nicht für sich nur zu seinem Vergnügen, sondern das Vergnügen besteht im Teilen.
Sagt Ralf Gleis, mit dem ich mich für eine neue Zeitreise durch die Sammlung der Albertina getroffen habe. Und zwar für eine Zeitreise durch die Sammlungsgeschichte der Albertina seit ihrem 250-jährigen Bestehen. Die Geschichte dieses Museums erzählt auch von der Wandlung von einer adeligen Privatsammlung zu einer öffentlichen, modernen und internationalen Institution. In dieser Folge legen wir einige Schlüsselmomente dieser Sammlungsgeschichte frei, die in einer aktuellen Ausstellung dokumentiert und auch im Katalog nachzulesen ist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, lieber Ralf.
Ich freue mich auch sehr. Hallo, Clarissa.
Lange Ohren, der Albertina-Podcast.
Ralf, in unserer letzten Folge waren wir gemeinsam in Venedig. Vielleicht holst du uns zu Beginn dieser Folge noch einmal kurz ab. Was genau hat die Sammlung der Albertina mit Venedig zu tun?
Tatsächlich feiern wir heuer eben 250 Jahre Albertina und der Gründungsakt fand in Venedig statt, nicht in Wien, wie viele glauben. Damals hatte Erzherzog Albert von Sachsen-Teschen und Erzherzogin Marie-Christine einen Kunstsammler beauftragt, ihnen bei der Sammlungserstellung zu helfen. Das war der Conte Durazzo und den traf man nun in Venedig und er hat also Wort gehalten. Das, was er als Auftrag hatte, hat er wirklich erfüllt und brachte die ersten 10.000 Kunstwerke mit, die man dort bestaunen konnte und die beiden dann mit nach Hause nahmen und damit wirklich eine systematische Sammlung angelegt haben und das feiern wir heute als Geburtsstunde der Albertina.
Wenn du von 10.000 Werken sprichst, dann müssen wir sagen, dass es sich um Blätter handelt. Wie muss man sich denn das Sammeln zur Zeit von Herzog Albert und seiner Frau Marie-Christine denn vorstellen? Wie sammelte man damals und was? Und vor allem, welche Gelegenheiten gab es? Es gab ja noch keine Kunstmessen oder ein Galeriensystem wie heute.
Nun, die meisten Adligen sammelten für sich Ausstattungsgegenstände für ihre Paläste, für die Schlösser, die man besaß. Und natürlich gab es damals schon auch einen Wettstreit um die besten Künstler und Künstlerinnen. Das war ganz klar. Was aber jetzt Marie-Christine und Albert verband, war eine Liebe für grafische Kunstwerke. Und wie man dort gesammelt hat, war schon weit über das hinausgehend, was eigentlich so in adligen Sammlungen zugegen war. Man hatte schon angefangen, den eigenen Neigungen nachgebend etwa flämische Landschaften zu sammeln und Französisches und Englisches. Aber dann kam doch die Idee auf, die Sammlung etwas zu systematisieren und auch im Zuge des aufklärerischen Gedankens, es war ja damals einfach eine andere Zeit, dort hatte man den universellen Gedanken, dass man enzyklopädisch sammeln kann, also wirklich alles von den Anfängen bis zur Gegenwart sammeln. Und das war dann auch der Auftrag an den Conte Durazzo, dass man gesagt hat, alles, was wir nicht in der eigenen Sammlung haben, das soll er uns mal beschaffen. Das war eigentlich auch üblich. Man hat selber wenig gesammelt als adlige Menschen. Man ließ sammeln und da bildeten die beiden schon eine Ausnahme, denn man hatte wirklich Interesse. Albert kommt ja aus Dresden und Marie-Christine aus Wien und man ging zum Beispiel immer auch zu den Akademieausstellungen, die es in beiden Städten gab und da konnte man auch ankaufen. Das waren aber natürlich zeitgenössische Kunstwerke, also das waren die Künstler der Zeit, Maître Modern, wie man mal sagte, und die wurden auch schon gesammelt. Also das hat die Grundsammlung ist also aus verschiedenen Motivationen und aus verschiedenen Quellen entstanden. Und dann ist man natürlich auch dazu übergegangen und hat eben bei Sammlern sich etwas abgeschaut oder ganze Sammlungen gesammelt.
Ungewöhnlich ist ja vielleicht auch, dass sich die Sammler Albert und Marie-Christine selbst als Künstler versucht haben. Albert bewunderte Marie-Christines künstlerische Leidenschaft sowieso unendlich. Mein Lieblingszitat aus den quasi historischen Chat-Protokollen, die man kennt, da schreibt Albert an Marie-Christine, ich finde ihre Begeisterung für Van Dyck viel sympathischer als die für Wälder und Wildschweine.
Ja, das ist wirklich auch eines meiner Lieblingszitate, was sehr gut trifft, was die beiden eigentlich zusammengeführt hat. Es ist wirklich ja eine Liebesheirat gewesen, außergewöhnlich in dieser Zeit, wo natürlich die Mutter von Marie-Christine, die Kaiserin von Österreich, eine imperiale Heiratspolitik durchgeführt hat und die Lieblingstochter durfte aber nun jemanden heiraten, der wie sie an den Künsten interessiert war, der sich nicht so für die Jagd und dergleichen interessiert hat, was eigentlich gang und gäbe war unter Adligen. Deshalb auch sein Wort an Marie-Christine. Die hatte ihm nämlich ein Blatt geschenkt, das sie selber nach dem Vorbild von Van Dyck gemalt hat. Und wie funktionierte das? Man hat ein Gemälde von Van Dyck in entfernten Ländern. Davon gibt es einen Druck, eine Druckgrafik. Die kam in die Sammlung hier in der Hofbibliothek. Man hat sich die hier angeschaut und danach wiederum ein koloriertes Bild gemalt. Und man sieht daran auch, Marie-Christine war ja wirklich begabt. Also die war eine Künstlerin.
Ja, ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus. Man kann es in der Ausstellung angucken. Also es ist eigentlich beachtlich.
Also diese Werke sind übrigens das erste Mal seit 250 Jahren ausgestellt. Und man sieht, die war also wirklich das, was man damals nannte, so eine ambitionierte Amateurin. Das heißt, sie musste natürlich davon nie leben, aber sie hat das sehr ernsthaft betrieben.
Man sieht, dass sie garantiert sozusagen eine technische Ausbildung dafür hatte.
Also sie hat sehr viel auch Zeichen- und Malunterricht genommen. Wir haben auch ein Werk von Albert da. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast.
Ja, das habe ich
hast.
Auch gesehen, aber es hat mich so überzeugt. Ja. Aber es ist rührend, sagen wir mal so. Das ist doch dieser Soldat in Uniform.
Genau, er ist ein Soldat in Uniform. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch da eine weiten Landschaftsprojekte. Prospekt, vor dem also dieses Pferd mit dem Reiter ist. Was hat er gemacht? Er hat also im Prinzip diesen Reiter gezeichnet und die Landschaft und die ganze Staffage rundherum, das haben ihm einfach Höflinge gemalt. Also da war er ein bisschen anders als Marie-Christine und ich glaube, sie war ihm da schon weit voraus, was das Künstlerische angeht. Aber diese Liebe zur Kunst, um darauf zurückzukommen, hat die wirklich verbunden. Man hat eben darin auch etwas gesehen, was man gemeinsam schaffen kann. Natürlich hatte man auch das Geld durch Marie-Christine, so eine Sammlung anzulegen und man war einfach durch diese Zeit, es ist ja die Zeit von Mozart, von Haydn, von Universalgenies wie Goethe, da ging es ja auch darum, die ganze Welt zu erfassen. Also das war ja das, was die Enzyklopädie mit D'Alembert und Diderot gemacht haben. Und sie versuchen das jetzt auf die Kunst zu übertragen und sagen wirklich, gut, wir haben jetzt mal angefangen, das ist schon beachtlich, was wir gesammelt haben, aber lieber Durazzo, das war ja dann deren Kunstagent, den traf man dann 1773 und hat sich so ein bisschen so eine Art Kassensturz gemacht. Was haben wir denn jetzt gerade und was würde gebraucht? Und dann ist man schnell darauf gekommen, naja, wir würden schon gerne von den Anfängen, das hieß damals Renaissance, bis zur Gegenwart sammeln. Und Durazzo sollte das jetzt besorgen. Und das Unglaubliche für mich ist ja heute immer noch, dass man sagt, so, das verabreden die 1773 und drei Jahre später liefert Durazzo. Aber was? Also 10.000 Werke eben der italienischen Schulen und der deutschen Schulen, das war verabredet. Und was er auch mitgegeben hat, war dann dieser sogenannte Discorso Preliminare, also eine Sammlungsstruktur. Also man merkt, das ist eben nicht mehr, du hast ja gerade gefragt, wie waren diese Anfänge? Das ist keine Sammlung von Adligen, die einfach sagen, das mache ich, um irgendwie Spaß an der Sache zu haben, sondern es ist wirklich schon eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Und man merkt diese Ernsthaftigkeit und dass auch Marie-Christine und Albert selber zeichnen und malen, das hat die bestimmt auch befähigt, einfach genau hinzuschauen. Und die sind auch selber losgegangen und haben gesammelt und haben wirklich immer versucht, auf diesen Kunstmessen das Allerbeste zu sammeln. Und ich glaube, das unterscheidet die von allen Adligen in dieser Zeit.
Und was man ja schließlich auch nicht vergessen darf, sie hatten ja auch jede Menge Schlösser und Landsitze zu befüllen, die überall leer rumstanden und derer sie immer mehr hatten. Und da waren ja auch Räume zu befüllen, Wände zu behängen. Also sicher auch ein Motiv, ihre Wohnsitze schön auszugestalten.
Wobei das bei den Druckgrafiken weniger das Leitmotiv war, weil die hat man damals auch nicht so an die Wände gehängt. Also man hat Gemälde wie heute an die Wände gehängt und diese vielen, vielen Kunstwerke hat man in Kassetten aufbewahrt, die wiederum so aussehen wie riesige Bücher und die wurden dann in Bibliotheken aufgestellt. Also das war der Schmuck sozusagen. Von diesen Werken selber kam wenig an die Wand. Marie-Christine hat nach solchen Druckgrafiken übrigens Wanddekorationen, die dann in solche ausgeschnittenen Felder, in zum Beispiel solchen Wandgestaltungen eingepasst wurden, gezeichnet mit chinesischen Szenerien oder so etwas. Das war nach der Mode, aber die anderen Blätter, das war eher weniger für die Wand.
Diese Kassetten, die du da ansprichst, das sind tatsächlich sehr beeindruckende, imposante Objekte. Man kann die eben auch in der Ausstellung sehen. Also sie sind erstens mal sehr groß, so wie du es beschreibst, eigentlich wie ein sehr großes Buch, exquisit gearbeitet, meistens ja, glaube ich, mit Ledereinband.
Genau.
Und da drinnen wurden dann diese Blätter gelagert und warum sind die so gut erhalten?
Ja, die sind nicht einfach irgendwie in eine Kassette hineingeschmissen, würde ich mal so sagen, so salopp, sondern man hat die jeweils, das war schon bewusst, dass das Kunstwerke sind, und die hat man fein säuberlich auf ein Papier aufgeklebt. Und dieses Papier war damals ganz häufig mit sogenanntem Schweinfurter Grün präpariert. Das war nicht nur eine Modefarbe, sondern in diesem Farbgemisch war auch Arsen enthalten. Und dadurch haben sich Werke besonders gut erhalten, weil die Schädlinge dadurch abgehalten wurden. Und man hat dann diese einzelnen auf Kartons aufgezogenen Druckgrafiken gestapelt in solche Boxen, sodass die wirklich gut gelagert wurden. In anderen Fällen sogar in Bücher eingeklebt. Das ist aber unter Albert noch nicht so gewesen. Das kommt später bei uns. Da hat man die wie in Sammelalben sozusagen pro Seite in ein Buch geklebt. Albert hatte noch die Idee, das, was uns der Durazzo gebracht hat, das ist schön, aber wir sind noch nicht am Ende. Also der dachte ja, wir haben jetzt 10.000 Werke, da sind alle Schulen vertreten, und er schreibt auch in seinem Discorso Preliminare in den besten Beispielen. Mhm. Aber da hat er nicht mit diesem Paar gerechnet, weil Marie-Christine hat dann auch gesagt, nein, sie wollen alles sammeln, also enzyklopädisch, also alles von einem Künstler, was man kriegen kann. Und deshalb haben sie auch sozusagen eine lose Blattsammlung gehabt in diesen Kassetten, weil man wusste ja nicht, was man noch kriegt und was man noch irgendwo einordnen muss. Und deshalb ist es anders, als wir heute vielleicht das bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit Panini-Alben kennen, wo man sagt, da gehören noch diese einzelnen Werke hinein. Das wusste man ja noch nicht, was man bekommt, sondern hat die erstmal lose gelassen, und erst die Nachfolger haben die dann in solche Klebealben, sagen wir heute Klebebände, zusammengefügt.
Und hier eigentlich auch eine gigantische Leistung, diese dann viel mehr als 10.000 Werke auch zu katalogisieren, den Überblick zu bewahren und die immer wieder zu finden und dann neu zuzuordnen.
Ja, schauen wir nochmal in dieses wirklich beeindruckende Sammeln von diesem Paar. Sie waren ja Statthalter zunächst für Ungarn in der damaligen Krönungsstadt Bratislava, also heute eben nicht mehr Ungarn. Dort hatte man ein Schloss, und dann ist man weiter nach Laeken in der Nähe von Brüssel. Mhm. Auch ein spannender Punkt.
Eine ganz tolle Anlage.
Tolle Anlage, die man selber...
Ich zum ersten Mal eigentlich da auch auf dem Blatt gesehen.
Heute wohnt da ja der belgische König. Ich bin gerade noch daran vorbeigefahren auf einer Reise, und ist wirklich bemerkenswert. Aber das war eine Anlage, die eben Albert auch mit erdacht hatte und sich hat ausstatten lassen mit Marie-Christine. Und man wollte eigentlich immer dort bleiben. Dann kam die Französische Revolution, man musste fliehen, man kam nach Wien, man kriegte ein eher kleines Palais hier, wo wir noch heute...
Ein Palaischen,
wo wir heute die Albertina immer noch finden. Und dann hat Albert gesagt, wir müssen das erweitern um einen großen Trakt. Das sind heute die Prunkräume, da geht es rüber direkt zur Hofburg. Und leider stirbt dann Marie-Christine ja 1798 schon. Und Albert, der jetzt irgendwie von seinen ganzen Statthalterschaften, also erst in Bratislava für Ungarn, dann in Laeken bei Brüssel für die österreichischen Niederlande, ist ja einfach dieser Ämter enthoben. Und was macht er aus meiner Sicht aus Liebe zu seiner Frau? Er sammelt manisch weiter. Und man sieht ihn eigentlich nur noch in seiner Sammlung hier. Und als der stirbt, 1822, sind es 160.000 druckgrafische Blätter und etwa 14.000 Zeichnungen. Das sind also in Kassetten gemessen, damit man sich das mal so vorstellt, 884 Kassetten, wo das so gelagert war.
Also als Marie-Christine starb, sammelte Albert weiter, und als Albert starb, ging er hier als Geist offenbar um, weil ja, da gibt es genau. Auch eine Stelle, wo irgendjemand sagt das, glaube ich, oder dass man... Ja. sich eingebildet hat, man würde ihn hier durch die Hallen gehen sehen, weil er offenbar eben diese Kunst so geliebt hat.
Ja, ist immer wieder mit dieser Albertina dann verbunden geblieben, auch namentlich, ja, das kommt erst später, dass die Albertina überhaupt so heißt, aber es ist interessant, das Paar hatte keine Kinder, und man hat dann einen Neffen adoptiert, den Erzherzog Karl, und der gibt die Sammlung später weiter an den Erzherzog Albrecht und dieser wiederum an Erzherzog Friedrich, und die setzten jeweils die Sammlung fort. Und was jetzt das Interessante war, der Albert von Sachsen-Teschen hatte schon 1816 die Idee, wenn wir jetzt mal sterben, also seine Frau war bereits verstorben, und wenn er dann auch nicht mehr ist, was passiert mit dieser Sammlung? Und er hat eine Idee gehabt, er überführt das Ganze in einen sogenannten Fideikommiss, also in eine untrennbare und unveräußerliche Sammlung, die durch die Generationen der Familie geschützt ist. Und so haben alle Folgenden immer fleißig gesammelt in ihrer Lebzeit, und wenn sie gestorben sind, ging die neue Sammlung dann auch in diesen Fideikommiss über. Und das ist auch interessant, wie dann die Sammlung eben so schnell wachsen konnte und wie sich das einfach bewährt hat, dass man Dinge nicht so einfach veräußern konnte.
Wann hieß die Albertina denn Albertina?
Naja, man sprach eigentlich schon relativ bald vom albertinischen Kabinett und von, also man hat schon immer gedacht, dass es mit Albert verbunden sei, aber es ist wohl so, dass die erste Dokumentation dieses Namens 1864 datiert und wir haben immer versucht auch rauszufinden, wie denn so der Sprachgebrauch war. Es ist aber immer auch schwierig gewesen in der damaligen Zeit, geht das wirklich auf den Albert zurück oder dann war schon die Zeit von Albrecht und man dachte erst, heißt es jetzt wegen Albrecht Albertina, aber tatsächlich war man sich immer dieses Namens und dieses Namensgebers bewusst. Ich bedauere nur heute ein bisschen, dass die Marie-Christine darin nicht so aufgeht. Mir hat aber letztens ein jüngerer Besucher gesagt, er wüsste gar nicht, warum ich das jetzt so sage, weil es ist doch ganz klar, wenn das Albert und Tina heißt, dann müsste doch die Christina angesprochen sein, sonst wird es doch wohl Albertinum oder Albertino heißen und er findet, dass sowohl der Albert als auch Marie-Christine in dem Namen Albertina schon drin sind und das ist eine Lesart, die ich gerne übernehme.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber es ist wirklich sehr schön. Vielleicht schauen wir auch noch mal kurz in diese frühe Sammlung, die ja dann später eben viele Stationen durchwandert hat und immer wieder erweitert wurde. Ein Blatt ist mir aufgefallen, es ist von Josef Fischer aus dem Jahr 1800 und es ist vielleicht fast so wie ein Sinnbild für das, was in der Albertina bis heute möglich ist. Was sehen wir auf dieser dargestellten Soiree auf diesem Blatt?
Ja, das ist ein wirklich sehr schönes Blatt, weil da sehen wir eben eine abendliche Zusammenkunft im Palais des Grafen Moritz von Fries und hier sehen wir Albert im Zentrum von ausgewählten Kunstsammlern und Kennern und man schaut sich zusammen eine solche Druckgrafik an. Und so muss man sich vorstellen, war natürlich am Anfang diese Sammlung auch zu sehen. Wir sind heute ein Museum mit über 1 Million Besuchern. Man kann sich die Anfänge kaum vorstellen. Aber der Sinn dahinter war ein ähnlicher. Man wusste schon, das sammelt man nicht für sich nur zu seinem Vergnügen, sondern das Vergnügen besteht im Teilen. Und das hat Marie-Christine und Albert auch ganz zu Anfang schon gesagt. Sie wollten eine Sammlung zusammenstellen, die einerseits einen Überblick gibt über die Künste, aber natürlich auch Freude ermöglicht. Das kann man am besten, wenn man diese Freude teilt auch mit anderen. Deshalb haben sie immer wieder Menschen eingeladen. Das war wie in dieser Soiree zu sehen. Das ist ja dann so ein wirklich enger Kreis bei Kerzenschein, wo man sich so ein Blatt angeschaut hat, darüber diskutiert hat, über die Güte, über den Künstler, über die Machart. Wie ist es überhaupt entstanden? Also Marie-Christine und Albert waren ja die Ersten überhaupt, die als Sammler auch die technischen Zwischenschritte gesammelt haben. Also wir haben zum Beispiel Dürer-Druckgrafiken, wo es in der Welt gibt es dann eigentlich nur 5 Probedrucke, davon sind 3 in der Albertina. Und diese Druckzustände, man musste immer, wenn man gedruckt hat, zwischendurch als Künstler die Platte kontrollieren, ob alles gut war oder ob man noch Ergänzungen vornehmen musste. Und deshalb gab es sozusagen Werke, die damals weggeschmissen wurden als Makulatur. Und die haben sie aber gesammelt. Und heute ist das natürlich ein ganz großer Schatz, weil man diesen Prozess darin sieht. Und sowas hat man sich vorgelegt und deshalb auch die Sammlung nicht in Büchern eingeklebt, sondern in einzelnen Schatullen mit einzelnen Blättern. Da konnte man vergleichen und sagen, schau dir mal dieses Blatt an und ich habe was gesehen hier aus der französischen Kunst, wie sieht das aus? Und das war auch für Akademiker, für viele Künstler und Künstlerinnen kamen auch hierher.
Also tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau und eigentlich fast sowas wie eine Art Kunstsalon, aber eben für tatsächlich Eingeweihte und Leute, die ein sehr profundes Wissen hatten. Das ist sehr oft Dürer erwähnt. Es gab natürlich auch schon damals Popstars der Kunst, die europaweit regelrecht gejagt wurden. Auf welche Künstler war man denn damals schon besonders stolz, sie in der Sammlung zu haben?
Einerseits war, glaube ich, das Allergrößte damals einfach Renaissance-Kunst und italienische Kunst zu haben. Durch diese Heiratspolitik hatten natürlich die Adligen auch überall Verwandtschaft und dann hörte man schon mal von dem einen Cousin oder der Nichte, ich habe jetzt ein ganz berühmtes Kunstwerk von zum Beispiel Van Dyck oder von Rubens erworben. Da gab es schon so einen Wettstreit. Solche Werke wollte man natürlich gerne haben, wenn man die nicht im Original haben konnte, dann doch zumindest in der Reproduktionsgrafik. Und erst später kommt dann so dieses Interesse dazu, dass man, wie eben das Albert und Marie-Christine gemacht haben, frühzeitig dann auch auf die Zeichnungen blickt, weil das sind ja alles künstlerische Unikate. Also wie ein Gemälde ist eben eine Zeichnung auch ein einzigartiges Kunstwerk, während die Druckgrafik oft ja in mehreren Exemplaren vorhanden war. Und da merkt man schon auch diese sehr ambitionierten Sammler, dass sie gesagt haben, das brauchen wir jetzt auch. Und das war im Prinzip die erste mediale Erweiterung der Albertina. 20 Jahre nach Gründung kommt dann schon ein großer Teil, wie diese 520 Zeichnungen, Meisterwerke heute, würden wir sagen, aus der Hofbibliothek hier in die Albertina, darunter der weltberühmte Hase von Dürer, die Werke von Rubens, von Rembrandt. Also da sind schon diese großen Namen drin.
Aber bemerkenswert finde ich, dass man eben nicht nur auf die Vergangenheit und sozusagen schon die gesicherten alten Meister gesetzt hat, sondern wir sind ja dann da Beginn des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel eben auch eine sehr schöne Arbeit von Caspar David Friedrich erworben hat. Und das war ja damals noch nicht State of the Art, das war ja wirklich Avantgarde oder eben eigentlich was ganz Neues, oder?
Das war tatsächlich so, dass diese sogenannten Maître Modernes, die man dann hatte, man ging in der Wissenschaftssprache vom Italienischen, wie das noch angefangen hat, mit Conte d'Orazio auf Italienisch, ging man dann später zum Französisch über und bei uns sind auch die ganzen Cahiers, die man dann betrachtet, auch Französisch geführt. Da hat man also von den Maître Modernes gesprochen und hat da das Problem, das wir auch heute haben beim Sammeln. Was ist eigentlich wert, für eine Sammlung erhalten zu bleiben? Was hat vielleicht auch noch in 100 Jahren oder darüber hinaus Bestand? Und das ist natürlich eine etwas unsichere Sache. Und da hat man schon was gehört über einen Künstler wie Caspar David Friedrich. Aber um sicher zu gehen, dass das jetzt auch wirklich Bedeutung hat, hat man einfach das größte Werk, was dieser auf Papier gemacht hat, erworben, um damit auch eine Bedeutung für die Sammlung zu haben. Oder wir haben auch in der Ausstellung jetzt eine riesige Zeichnung von Jacques-Louis David. Und das sind so dann einfach, man hat einfach das größte Beste von einem Künstler gesammelt, um zu sagen, wir haben da die größte Chance, dass das Bedeutung hat für die Zukunft. Das war also auch.
Das ist natürlich auch clever, weil man dadurch auch den Künstler empowert und wiederum die eigene Sammlung irgendwie aufwertet. Immer wichtiger wurde es, diese Sammlung dann nicht nur im allerengsten Fachkreis zu zeigen, sondern eben auch für ein größeres Publikum aufzubereiten. Denn das war keinesfalls selbstverständlich ja die Intention von Albert und Marie-Christine. Wie wurde denn das so schrittweise geöffnet?
Ja, wichtig war in dem Zuge auch dann im späteren 19. Jahrhundert die Wiener Weltausstellung. Die fand ja 1873 statt und hier waren ja wirklich dann hunderttausende Besucher aus aller Welt und die Stadt hat sich rausgeputzt. Es gab Kunstereignisse, heute würden wir sagen Offspaces. Es gab auch immer wieder Hinweise zu lokalen Sammlungen und im Zuge dessen wurde tatsächlich auch eine Inschriftentafel angebracht, die schon auf Albert als Gründer verweist und wo man gesagt hat, hier ist also die unglaublich berühmte Sammlung des Albert von Sachsen-Teschen und seiner Frau und man baute sogar eine eigene Zugangstür für das Publikum und öffnete damit die Sammlung nochmal, damit die eben nicht durch das Palais gehen mussten, konnten die jetzt eine eigene Stiege hochnehmen, die ungefähr dort ist, wo heute der Eingang vom Filmmuseum sich befindet und da wussten also dann schon die Menschen.
Sagen wir es doch offen, die Hintertreppe. Man wollte es einfach nicht durchs Palais gehen lassen, aber immerhin.
Ja, aber die Öffnung war schon da und tatsächlich ist das so der Beginn, wo man sagen muss, es kam einfach so mit dieser Zeit dann auch ganz moderne, auch museale Dinge an das Haus, die man vorher nicht kannte. Also es gab die Kustoden, die berühmt waren, wie den Moritz Tausing oder Josef Meder. Es wurde schon fotografiert hier die Sammlung, also ganz früh, um die publik zu machen. Also solche Dinge, die wir heute auch machen, das hat alles da seinen Ursprung. Insofern ist die Weltausstellung tatsächlich irgendwie so ein Motor gewesen für die Öffnung. Und dann kommen also große Schritte, die natürlich das ganze Haus nochmal verändern. Man hat eben dann den wesentlichen Einschnitt mit der Verstaatlichung nach dem Ende der Habsburger Monarchie und nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist natürlich ein großer Moment. Da wurde nämlich die bereits sehr große Sammlung, die Albertina bildete, der grafischen Sammlung der Hofburg fusioniert, sodass man dann insgesamt 850.000 Kunstwerke hatte. Und das bedeutet natürlich auch etwas baulich und das heißt auch etwas in dem, wie ich das zeige. Also da sprechen wir dann jetzt schon von einer Demokratisierung und Öffnung von eben dieser einstmals adligen Sammlung hin zu einem öffentlichen Kunstmuseum.
Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eben das Ende sozusagen dieses aristokratischen Kunstsammelns und dann eben die Öffnung und Verstaatlichung. Ein interessantes Kapitel ist natürlich auch, was mit dieser Sammlung zu Kriegszeiten passiert ist, denn sie war zu allen Zeiten immer bedroht. Das war sicher im Ersten Weltkrieg schon so, aber viel dramatischer noch im Zweiten Weltkrieg. Und da finde ich ein sehr interessantes Kapitel, die Evakuierung der Kunstwerke im Zweiten Weltkrieg, weil große Teile wurden ja nach Bad Ischl in die Stollen des Salzbergwerks verbracht. Davon erzählt auch ein berühmter Hollywood-Film, Monuments Man aus dem Jahr 2014, starbesetzt mit George Clooney, Matt Damon, Bill Murray und Cate Blanchett. Und was für ein Glück, denn am 12. März 1945 treffen US-Streitkräfte dann tatsächlich quasi das Herz der Albertina. Und wären die Kunstwerke nicht in den Stollen verbracht worden, dann hätte es einen unglaublichen Schaden genommen, oder?
Ja, das war wirklich sehr vorausschauend. Man muss sagen, dass eben diese Zeit des Nationalsozialismus hatte sowieso schon natürlich eine Gefahr dargestellt, auch der politischen Vereinnahmung, der vielleicht Neustrukturierung von solchen Sammlungen. Und dann, muss man sagen, haben die damaligen Akteure schon richtig gehandelt, indem man die Kunstwerke zunächst hier in Safes von Banken ausgelagert hat, in die Stadt hinein und teilweise dann später, wie du richtig gesagt hast, sogar in Bergwerkstollen verbracht hat. Und in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs fiel dann eine Bombe hier in das Palais. Man sieht diese Bilder auch in der Ausstellung. Man kann sich kaum diese Zerstörung vorstellen, aber es war halt rundherum auch so. Die Staatsoper war getroffen, dieses wunderbare Gebäude, was wir heute Albertina nennen, lag in Schutt und Asche. Und dann finde ich das Erstaunliche, dass einerseits die Sammlung eben unbeschadet daraus hervorgeht und andererseits, wie dieser Wille der Menschen war, nach dem Zweiten Weltkrieg diese Kulturinstitutionen, also die Staatsoper und auch die Albertina, in Windeseile aufzubauen, wenn man doch sonst eigentlich, man hatte kaum ein Dach über den Kopf, die Menschen haben gehungert und es war einfach schwierige Zeiten. Und ich glaube, es gab einen Hunger nach Kultur auch, warum sie dann sich entschlossen haben, das hier wieder zu errichten. Ein neu erworbenes Objekt der Sammlung ist ein Album, was einer Baufirma gehörte, die das ihrem lieben Herrn Direktor gewidmet hatten. Und da sieht man Fotografien der verschiedenen Wiederaufbaustadien. Und 1950 ist es sozusagen erreicht und fertig. Und man hat tatsächlich die Albertina schon wieder eröffnen können.
Mein persönliches Lieblingsfoto aus der Zeit des dann wieder aufgebauten Palais ist ein Foto aus dem Jahr 1962, weil das sieht man, also wir sitzen jetzt hier in deinem Büro, Ralf, in der Direktion sozusagen, und wenn du jetzt rausschaust, irgendwie in Richtung Oper, da standen damals einfach ungefähr 30 Autos geparkt, weil die nämlich damals ja natürlich über die sogenannte Rampe irgendwie hochgefahren sind und hier offen fröhlich geparkt haben. Also ein Bild, das man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
Ja, das waren wirklich andere Zeiten. Dann in den Nachkriegsjahren ist immer verblüffend, wenn man dann in diese dokumentarischen Fotos schaut. Die Stadt sah einfach völlig anders aus. Es waren auch einfach dieses Konzept nach dem Zweiten Weltkrieg der autogerechten Stadt.
Die man Leute, fuhr ja auch auf der Kärntner Straße.
Genau, man kam ja mit dem Auto zur Arbeit, man musste ja irgendwo auch parken und man hat dann hier geparkt. Aber dabei war die Institution der Albertina damals auch wirklich klein. Da arbeiteten weniger Menschen. Man hatte auch den Eindruck, eher in einer Bibliothek zu sein als in einem öffentlichen Museum. So war das Bild lange Zeit. Und wir haben dann jetzt auch gefunden in den Archiven die Ausstellungen, die gemacht wurden. Denn da hat man, glaube ich, ein falsches Bild. Wir denken heute, da fand eigentlich nicht so viel statt. Aber es waren schon unter den damaligen Direktoren, vor allem dann unter Kuschatzky und Oberhuber, wurden im Jahr durchaus 5 bis 10 Ausstellungen in diesen eher begrenzten Räumen gemacht. Man sieht, die sahen anders aus. Wir haben da so ein Foto, was ich besonders bemerkenswert finde, wo eine Picasso-Ausstellung dargestellt ist und die sind einfach in diesen gleichförmigen Kästen, sind solche Vitrinenfenster und hinter jedem Fenster ist ein Picasso-druckgrafisches Werk ausgestellt, so sah damals eine Ausstellung aus. Und wenn man aber auch schaut, was ausgestellt wurde, da sind früh Künstlerinnen zu sehen, Hilma af Klint zum Beispiel in einer sehr frühen Ausstellung, da sind früh zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, Künstler dann auch gezeigt worden. Also das Haus hat sich dann wirklich schon geöffnet und hat alle Räume, die damals zur Verfügung standen, auch benutzt. Dabei war ein Teil der heute als Prunkräume bekannten Wohnräume von Marie, Christine und Albert damals als Büroräume genutzt. Und von diesen Stuckdecken hängt einfach so eine einfache Glühbirne herab. Darunter sind Kästen mit irgendwelchen Schubladen für Karteikarten und ein Schreibtisch, und so sah es halt hier aus.
Diese Öffnung der Albertina hat eben immer wieder auch bauliche Maßnahmen erfordert und immer wieder haben Architekten, und ich habe gesehen, immer zumindest auch eine Architektin, nämlich Zaha Hadid, Entwürfe für die zukünftige Albertina eingereicht. Und ein damals utopischer Entwurf ist heute Realität geworden. Zum Jubiläum sitzt gerade jetzt ein pinkfarbener Hase drauf. Ungewöhnlich ist aber, das kann man in der Ausstellung sehen, die Form dieses allerersten Entwurfs, der Idee. Es ist nämlich ein ganz besonderer 20-Schilling-Schein gestaltet von?
Ja, das ist eine Gestaltung von Hans Hollein. Es gab tatsächlich ja diese Nachfrage von Seiten des Museums, auch mehr Ausstellungsfläche zu generieren, mehr Zugänglichkeit zu haben. Und dazu musste eigentlich immer diese Höhe von der Straße zum Basteiniveau überwunden werden. Das war die große Aufgabe. Daran haben sich beteiligt, wie du sagst, Zaha Hadid, Wilhelm Holzbauer, Coop Himmelblau zum Beispiel, aber eben auch Hans Hollein. Es gab also dazu eine Kommission und man stellte die verschiedenen Entwürfe vor. Und Hans Hollein hat sich gedacht, naja, also wir tragen ja eigentlich in unserem Geldbörsel immer diese Albertina mit uns rum, denn die war abgebildet auf dem 20-Schilling-Schein. Wahrscheinlich haben viele gar nicht mehr drauf geschaut, aber es war eben das Palais und auch die Bastei zu sehen. Und er hat dort seine Idee eines Flugdaches und einer Rolltreppe, die schon eben unten einsetzt, mit drei großen Kuben darüber skizziert und hat dann diese Scheine in diese Kommissionsrunde ausgeteilt. Und einen von diesen Scheinen haben wir hier in der Sammlung.
Und das Lustige ist, auf dem 20-Schilling-Schein hat er nämlich drüber gekritzelt, 20.000 Schilling, weil ich glaube, er hatte einfach auch viel Humor und wollte schon mal seinen Entwurf aufwerten.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt.
Oder das war sein Wunschhonorar, das er nicht bekommen hat.
Ja, das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Es gibt verschiedene Anekdoten darüber. Die eine besagt, dass er eben von diesen Scheinen, die damals in die Kommission gegeben wurde, einer hierher gekommen sei, sind aber auch Scheine gewesen, die er später für Freunde nochmal nachskizziert hat nach dieser Idee. Aber fantastisch ist auch das zu sehen, dass wirklich so en miniature entworfen nachher Realität wird. Und wir können es heute wirklich an den Fotos, wenn man die daneben hält, sehen. Das war schon ein wirklich tolles Projekt, 2003 realisiert. Und das hat eigentlich eine Umbauphase abgeschlossen, die das Museum komplett erneuert hat, die um die Jahrtausendwende stattgefunden hat und wo vieles hier überhaupt ermöglicht wurde, wovon wir heute profitieren.
Es ist auch wirklich lustig, sich aus heutiger Sicht nochmal die Alternativvorschläge anzuschauen. Also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dann hätte Zaha Hadid den gesamten Besucherstrom über die sogenannte Rampe von der Rückseite eigentlich ins Museum geschleust. Und ich glaube, Holzbauer hat ja sozusagen so eine Art Turmkonstruktion, wo dann vermutlich ein Lift eingebaut wäre. Das hätte aber in Wahrheit eigentlich, wenn man von der Oper hinschaut, finde ich persönlich jetzt eigentlich nicht so schön mehr diese...
Es wirkt ein bisschen so wie ein Parkhaus zwischen... Ja, Opa und Albertina. Ja, genau. Ich glaube, was auch da mit reingespielt hat, war teilweise diese Überlegung, man hatte so eine Art großen Fahrlift gebaut, das war eine Idee, da hätten dann irgendwie in so einer Art Gondel diese Höhe überwunden werden können, aber da hätten pro Mal vielleicht in einem sehr langsamen Tempo 10 Personen hochfahren können. Wir haben ja heute 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher. Also wie das funktioniert hätte, wäre überhaupt nicht auszudenken. Wir haben jetzt schon immer das Problem.
Mit dem Lift, oder?
Wenn jetzt die Rolltreppe mal stockt, dann haben wir schon ein Problem. Aber diese Gesamtheit oder dieser Abschluss zeigt wiederum auch, was eigentlich in jeder Zeit die Albertina so bestimmt hat. Es war immer so zwischen der Sammlung. Die Sammlung hat den Impuls gegeben für einen Raumbedarf. Man muss die Sammlung unterbringen. Dann gab es Repräsentationswünsche und wie kann man das zeigen? Und dann eben durch diese Öffnung bedingt auch diese Ausstellungsflächen. Und das war ein Motor, der über die Jahrhunderte, kann man sagen, auch das Bauliche bestimmt hat. Und tatsächlich war es ja so, dass wir dann auch von der Lagerung mal ausgegangen sind, als dieser große Umbau passierte. Es gab da einen tragischen Vorfall. Vorfall, der eigentlich das Ganze initiiert hat. Du kennst es sicherlich noch, das war 1992 der Großbrand in den Redoutensälen der Wiener Hofburg. Und damals setzt eigentlich etwas ein, was heute die Struktur des Hauses bedingt, nämlich eine Diskussion, wie können die Werke sicher verwahrt werden. Und unter dem damaligen Direktor Konrad Oberhuber wurde dann einfach ein Tiefspeicher entwickelt, der heute eben den Kern der Sammlung dieser 1 Million Werke auf Papier versammelt. Also es ist ein riesiger Tiefspeicher, der gebaut wurde und der 24 Meter tief in die Erde ragt und über 5000 Kubikmeter enthält. Das sind 10.000 solche Metallwannen und 1 Million Objekte, also kaum vorstellbare Dimensionen. Und da war der Spatenstich unter Oberhuber eben 1999 und damit ist man ins neue Millennium gegangen und hatte dann eine ganz neue Albertina vor sich, die dann ganz anders strukturiert werden konnte.
Aber wo genau befindet sich denn dieser sagenumwobene Tiefspeicher? Wir sitzen jetzt sozusagen mit Blick auf die Oper, man kann sagen eigentlich so im zentralen Teil. In welche Richtung oder wo, also wo müsste ich sitzen, damit unter mir der Tiefspeicher ist?
Ja, der Tiefspeicher wurde gebaut in einer Art Baulücke, die sich ergeben hat zwischen dem Palais, was ja dann unter Albert von Sachsen-Teschen noch erweitert wurde, mit einem langen Trakt, wo heute die Prunkräume drin sind, Richtung Hofburg, also sind ja Teil der Hofburg. Und dort, wo eine Lücke ist zwischen dem Augustinerkloster, der Albertina und der Nationalbibliothek, dort hat man ein ganz neues Studiensaalgebäude mit Tiefspeicher errichtet. Dort geht man hin, wenn man heute sich ein Original anschauen will und sich vorher angemeldet hat, dann kann man das dort auch ausheben lassen. Und das ist eben verbunden direkt, dieser Studiensaal, mit dieser riesigen Sammlung und quasi auf Knopfdruck kann man dann eben am Computer sagen, meinetwegen Rubens oder Schiele, und dann kommt das entsprechende Werk vollautomatisch in diesem Hochregallager blitzschnell angefahren und zu einer Ausgabeluke. Und dann ist aber das Entscheidende, in dieser roten Metallwanne liegt dann vielleicht noch wieder eine Kassette aus Albert-Zeiten mit dem Papier Schweinfurter Grün und so weiter, was wir gerade beschrieben haben, und wird dann entnommen. Und dann kann man dort eben das Werk hergeben. Und dort sind in diesem modernen Gebäude eben auch die Restaurierung und das Fotoatelier, also wirklich sehr zukunftsorientiert gebaut, schon mit dem Blick darauf, was ein modernes Museum braucht, an verschiedenen Facilities, die dort ineinandergreifen, bis hin zu der Öffnung zum Publikum. Und daraus speist sich dann wiederum auch vieles, was wir in den eigenen Ausstellungen hier zeigen, weil dort so ein Motor ist quasi, das ist so unser Blick hinter die Kulissen. Wenn man da einmal reinschaut, dann merkt man, was da alles getan werden muss, damit vorne eine Ausstellung zu sehen ist.
Und habt ihr auch ein Notstromaggregat für den Fall eines Blackouts?
Wir haben Notstromaggregate. Wir haben auch natürlich, weil dieser Brand so eine große Bedrohung darstellte, dass da ja die Überlegungen herrührten. Es gibt also neben diesem Hochregallager riesige Räume mit Tanks, die so ein Stickstoffgemisch enthalten. Das heißt, wenn, das ist also auch menschenleer, da kann keiner reinlaufen, denn im Falle des Brandes wird dann dieses Gasgemisch eingeleitet, sodass jeder Sauerstoff entzogen ist und damit das Feuer erstickt. Ist natürlich nicht gesund für uns, deshalb ist da kein Mensch drin, aber das ist alles hochtechnisiert.
Und das ist alles verborgen unter der Erde.
Das ist alles verborgen unter der Erde, und da sind natürlich jetzt auch entsprechende Fluchtwege, falls dann der andere Feind ist, nicht das Feuer, sondern Wasser. Bei Wassereinbruch muss das evakuiert werden können, und das sind also unsere großen logistischen Meisterleistungen, die im Hintergrund stattfinden. Und so kann man sich vorstellen, ist die Albertina auf dem modernsten Stand der Technik gehoben worden.
Ich frage mich ja manchmal, ob Wien unterirdisch nicht noch spannender ist als oberirdisch, wenn man an den dritten Mann denkt oder die Kapuzinergruft gleich in der Nachbarschaft und dann jetzt dieser verrückte Tiefspeicher, den man nur erahnen kann. Also es ist eigentlich unglaublich, was sich unter der Oberfläche Wiens verbirgt, oder?
Ja, das ist tatsächlich immer noch so, dass wir verbunden sind. Es muss irgendwo geheime Gänge geben. Treppen, die als Teil der Hofburg uns auch mit den dortigen Sälen verbinden. Also ich denke, man könnte unterirdisch auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man bis zum Herrn Bundespräsidenten rüberlaufen könnte, aber auf jeden Fall bis hin zur Nationalbibliothek und andererseits auch bis in die Oper. Also das wurde immer gesagt, dass es hier auch so geheime Gänge gab, die auch die einen oder anderen schon mal als Operngäste, die nicht erkannt werden wollten, genutzt haben sollen in der Vergangenheit. Aber das habe ich bislang selber noch nicht gesehen.
Der Tiefspeicher, also ein riesiges digitales System, klingt alles ein bisschen nach Science Fiction und zeigt ja auch schon, dass die Albertina unausweichlich eben natürlich auch in eine digitale Zukunft gehen muss. Künstlerisch hat das eine Person aufgegriffen, die du beauftragt hast, sich damit zu befassen, und das kann man eben auch in dieser Ausstellung sehen.
Ja, wir hatten das Glück, mit der Rosa Barber zusammenzuarbeiten, eine in Berlin lebende Künstlerin, die sich seit Jahren schon mit dem Thema Museum, Archive, Speicherung von Kultur, Kunst auseinandersetzt in ihren Arbeiten. Und ich habe sie selber in Berlin kennengelernt, wo sie auch für die Neue Nationalgalerie eine Arbeit erstellt hat. Und ihr Blick auf die Albertina ist tatsächlich so eine Mischung aus einer Rückschau in gewisser Hinsicht, aber dann in futuristischer Weise auch, wie sie diese Behind-the-Scenes-Möglichkeiten darstellt, wie dieser Robot zum Beispiel arbeitet. Das sieht wirklich aus wie Filme wie Matrix oder etwas wirklich sehr, sehr Zukunftsgerichtetes. Es hat aber auch etwas, dass sie immer wieder etwas eingebracht hat, was sie selbst den Human Touch genannt hat, weil sie sagt so, es reicht ja nicht, wenn man Kunstwerke irgendwo anhäuft. Es müssen sich Menschen darum kümmern. Und dann hat sie auch geschaut, wie geht zum Beispiel die Restaurierung damit um, wie wird den Papierwerken gearbeitet, und heute sind wir ja medial universell aufgestellt, also fragt sich das auch in Richtung Malerei, Skulptur, Fotografie. Und es sind sehr schöne poetische Bilder entstanden, die uns nochmal irgendwie mit diesen drei Dimensionen des Zeitlichen verbinden. Aber für mich war einfach auch spannend, dieses Werk selber ist jetzt auch eingegangen in unsere Sammlung. Und es steht so in einer Geschichte der medialen Erweiterung. Wir haben 1999 die Fotosammlung an der Albertina etablieren können. Heute mit 120.000 Werken, eine der größten in Österreich und darüber hinaus. Und dann kam durch die Sammlung Badlina 2007 Malerei und auch Skulptur an das Haus. Es folgte die Sammlung Essel 2017, und da hat man auch eine mediale Ausweitung gehabt, weil dort neben Zeichnung, Malerei, Skulptur auch mediale Kunst schon vorhanden war. Und so kann man eigentlich Rosa Babers Arbeit, die ja sehr einerseits analog mit Film und Zelluloid arbeitet, also was sie selber als Speichermedium begreift und damit raumgreifend skulptural arbeitet, wenn das in die Sammlung eingeht, dann schließt das auch an, zum Beispiel an das Oeuvre von Wally Export, die auch Professorin von Rosa Barber war, die wir auch in verschiedenen Medien in der Sammlung haben, oder an Künstler William Kentridge, der ja das Zeichnerische dann wiederum ins Filmische übersetzt. Und so sehen wir, glaube ich, dass wir auch mit der Sammlung weiter wachsend in die Zukunft gehen. Und da können wir, glaube ich, einige der für mich wichtigen Punkte für die Zukunft schon an diesem einen Werk festmachen.
Wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen und vielleicht auch deine Zukunftspläne, was wünschst du dir denn konkret für die Zukunft von der Albertina für die Albertina?
Ich wünsche mir, dass wir diesen wirklich mitgegebenen Auftrag von Marie-Christine und Albert gerecht werden, eine Albertina für alle zu werden. Die haben das natürlich anders formuliert, hatten eine etwas andere Diktion damals. Sie haben auch gesprochen von Docere et Delectare, also belehren und erfreuen, das fände ich heute ein bisschen fremd. Aber wir wollen natürlich immer mehr Menschen begeistern für die Kunst. Wir wollen auch in ihrem Sinne weiter sammeln. Wir wollen aber auch schauen auf die Lücken, die die Sammlung eigentlich hat. Das sind vor allem auch, wenn wir zurückblicken, immer wieder die weiblichen Positionen, die in der Sammlung fehlen. Das wäre schön, wenn wir die auch nachsammeln könnten im Historischen und zeitgenössisch. Da haben wir ja jetzt schon viele Bemühungen. Seit letztem Jahr machen wir vermehrt Ausstellungen zu Künstlerinnen, monografische Ausstellungen, versuchen also zeitgenössische Positionen hier an das Haus zu holen, von Abramovic bis Leiko Ikumura oder Jenny Saville. Und das wird auch weiterhin, glaube ich, so ein Programmschwerpunkt sein und auch für unsere Sammlungsstrategie, also unseren Discorso Preliminare, wenn du so willst. Da haben wir uns eben jetzt auch verständigt darauf, dass die Sammlung auf jeden Fall weiblicher, diverser werden muss. Das sind so Fragen, die wir immer reflektieren. Wir wollen wollen natürlich auch einfach mit der Sammlung mehr Relevanz gesellschaftlich erzeugen. Das war vielleicht unterlegt auch ein Ziel der Aufklärung, aber das ist schon ein bisschen weit zurückgeführt. In unserer Zeit ist es, glaube ich, so, dass wir uns als Ort sehen, wo ein Museum weit mehr ist als einfach ein Bewahrungsort von alter Kunst, sondern es geht ja um uns. Also wir sind hier im Museum, weil wir uns eigentlich über uns vergewissern wollen, weil wir über die Gesellschaft reden wollen, weil Kunst uns Visionen gibt, die hier nicht wehtun, die wir hier diskutieren können. Und so hoffe ich, dass das Museum in Zukunft einfach ein lebendiger Ort ist, wo wir versuchen können, miteinander ins Gespräch zu kommen. Kunst ist ein sehr guter Anlass und vor allem ist Kunst immer frei, das auszudrücken und zu sagen, was gerade auffällt, was den Künstlerinnen und Künstlern, die ja oft so Seismographen der Zeitumstände sind, auch einfach erspüren. Und ich glaube, dadurch kriegen wir ein besseres Gespür füreinander in der Gesellschaft. Man wird vielleicht auch ein wenig toleranter, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt. So ist meine Hoffnung. Und wenn wir uns das bewahren als Gesellschaft, ist das, glaube ich, etwas für die Zukunft, was wir uns alle wünschen können, weil das einfach ein angenehmer Ort ist. Ein Museum ist ein sehr schöner Ort mit schönen Dingen, aber auch mit interessanten Dingen, mit Denkanstößen. Im Sommer ist er kühl, was auch nicht so schlecht ist. Und wir haben halt so hier einen Moment, wo auch zum Beispiel ältere Menschen, die sonst irgendwie vielleicht einsam zu Hause sitzen, Menschen begegnen können, über die Kunst zusammenkommen können. Und das sind alles so Elemente, die mich gerade interessieren an dem Museum der Zukunft. Und ich glaube, wenn wir da weiter dran arbeiten, ist es auch wichtiger, als jetzt nur einzelne Werke in die Sammlung zu holen, sondern einfach sich noch ein bisschen zu überlegen, wie können wir mehr im Dialog mit der Gesellschaft sein und was ist unser Teil an dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Und irgendwie fühle ich mich da verbunden mit Künstlerinnen und Künstlern, die es eigentlich auch oft denken. Die beobachten viel, die geben Impulse mit. Und das zu vermitteln ist halt wichtig. Und immer wichtiger wird in Zukunft, glaube ich, auch der Faktor sein, dass wir das Museum als Ort des Originals haben, aber gleichzeitig an der Digitalisierung, an der Zugänglichkeit von außen arbeiten, damit wir wirklich weltweit quasi gelesen werden und benutzt werden können, also benutzt im positiven Sinne als ein Archiv der Künste, des Wissens, was wir mit allen teilen. Also auch das meint Albertina für alle.
Du hast also viel vor und mit dieser Zukunftsvision möchte ich dieses Gespräch beschließen. Danke und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit und die Zukunft der Albertina gefallen hat, dann abonniert und empfehlt diesen Podcast gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.
Lange Ohren, der Albertina-Podcast.